Und die Montage beginnen immer ganz besonders mit einem Gespräch mit Sergei Lochthofen. Eigentlich schummeln wir ein bisschen, weil eigentlich ist noch Sonntagabend. Wir zeichnen nämlich auf, aber so oder so kann man Hallo sagen. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich würde mal sagen, über die vielen Jahre, die wir das machen, und das ist ja schon inzwischen deutlich über ein Jahrzehnt, haben wir nur eine Handvoll solcher Situation gab, wo aus terminlichen Gründen nichts anderes möglich war. Insofern, ich hoffe, wir können es halbwegs vernünftig machen.
Und ich lehne mich mal ein bisschen in die Zukunft, wenn jetzt die Leute hören. Ich glaube, viele Sachen, die wir jetzt besprechen, die gelten noch. Deswegen ist auch so wichtig, dass wir auf jeden Fall nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz sprechen, also nach Schließung der Wahllokale, schon eine gute Stunde danach. Und das kann man auch schon mal sagen, eigentlich das Ergebnis ist relativ klar. Der große Gewinner, das darf ich so formulieren und würden Sie auch so formulieren, ist die CDU. Die stellt den neuen Ministerpräsidenten.
Ja, das ist höchstwahrscheinlich auch vorausgesehen zu sehen gewesen. Die Umfragen waren deutlich, auch wenn die SPD eine Aufholjagd hatte. Aber ich glaube immer mehr, das hat man ja auch in Baden-Württemberg gesehen, dass die Person, die Bekanntheit, die Eckigkeit, die andere Art von Personen, dass die immer entscheidender wird. Und wenn mehr oder weniger blasse Kandidaten aufeinandertreffen, dann ist der Trend insgesamt, der politische Trend, wichtig. Und da, glaube ich, ist die Lage im Land, im Bund, für die SPD weiterhin nicht gut. Die Parteispitze dort hat keine Zugkraft.
Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Namen lernen. Ich weiß nicht, wie Sie das früher gemacht haben als Chefredakteur der Thüringer Allgemeine. Ich muss Ihnen nochmal aufschreiben. Moment, wie heißt nochmal der aktuelle Ministerpräsident von? In dem Fall können wir schon mal sagen, Gordon Schnieder wird sehr wahrscheinlich der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Und der alte hieß übrigens Alexander Schweizer von der SPD. Und Sie haben es schon angedeutet. Ich meine, es ist nur eine Wahl, eine Landtagswahl in einem Bundesland. Aber natürlich guckt die Bundes-CDU und die Bundes-SPD in dem Fall genau hin. Hat das jetzt irgendwann auch mal Folgen für die SPD, dass die mal in sich geht oder vielleicht sogar personelle Konsequenzen? Ich meine, wir können nur spekulieren, aber die SPD wird jetzt schon sich sagen, Moment, das ist jetzt schon zum zweiten Mal eine Wahl, bei der wir es eben nicht gerockt haben.
Naja, dazu kommt ja in Baden-Württemberg, die gerade mal 5%, war natürlich ein katastrophales Ergebnis. Aber ich glaube nicht, dass es schon Konsequenzen in Berlin haben wird. Also Herr Klingbeil, der zieht nichts, der überzeugt nicht wirklich. Der ist saft- und kraftlos, finde ich. Da ist die Frau Baus vielleicht noch ein anderes Kaliber. Aber insgesamt kommt da kein Rückenwind. Und das ist natürlich in der Situation schlecht. Da ging sogar der CDU besser, obwohl auch da Unzufriedenheit mit Merz gerade bei den konservativen Wählern ist, was mich mit Baden-Württemberg immer wieder, mit Rheinland-Pfalz immer wieder interessiert. Wir hatten ja hier einen ehemaligen Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel. Und bei dem hatte ich immer viele Jahre das Gefühl, er ist ja weggeputscht worden von den eigenen CDU-Leuten und dann 35 Jahre lang konnte kein CDU-Mann mehr die Wahl gewinnen und auch keine CDU-Frau. Wir sollten nicht vergessen, dass Julia Klöckner, die heutige Präsidentin im Bundestag, dass die auch in Rheinland-Pfalz angetreten ist, aber nichts gerissen hat. Das heißt, Bernhard Vogel, da hatte ich das Gefühl, hat immer ein bisschen die Hände gerieben. So, das kommt davon, weil er mich damals sozusagen abgeschoben hat. Inzwischen hat es nicht mehr erlebt. Ja, die CDU kehrt an die Macht zurück und der Rheinland-Pfalz an die CDU. Ist zumindest eine interessante Entwicklung.
Und ich halte jetzt ganz gerne mal fest, da Sie gerade so das Buch der Geschichte aufgeschlagen haben. Nach Bernhard Vogel, das war wahrscheinlich dann einer der Putschisten, war dann eben nochmal 3 Jahre lang ein CDU-Ministerpräsident an der Macht. Karl Ludwig Wagner, das ist schon fast eine Millionenfrage, kennen Sie den noch? Der war bis 1991 Ministerpräsident dann nach Bernhard Vogel. Und seitdem gab es keinen CDU-Ministerpräsidenten mehr seit 1991.
Insofern, ja, das war damals ein bizarrer Streit. Bernhard Vogel war CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident und da wollten ihn einige doch bedrängen und ihn ersetzen. Und dann hat man den Streit vom Zaune gebrochen, dass doch der Posten des Ministerpräsidenten getrennt werden sollte vom CDU-Vorsitzenden. Das wollte Bernhard Vogel nicht, verständlicherweise, ist auch falsch an dieser Stelle. Und die Folge war dann dieses Zerwürfnis. Die Herrschaften haben noch ein bisschen weiter regiert, aber bei der ersten Wahl verloren. Es waren ja mehrere, die sich an diesem Putsch beteiligten. Bernhard Vogel sagte immer, ja, der Scharping, das sei kein großer Gegner gewesen. Aber der Beck, der dann danach kam, sei sehr bodenständig gewesen, wäre gut bei den Leuten angekommen. Das ist das, was Politikern heute oft fehlt. Das heißt, es sind geschniegelte, zum Teil die Parteibeschlüsse gut befolgende Leute, aber draußen bei den Leuten wirkt das natürlich nicht. Insofern fand ich ja auch so in den ersten Reaktionen aus der SPD-Spitze, ja, wir haben jetzt ein Grundsatzprogramm, das müssen wir noch ein bisschen vorantreiben. Das interessiert keinen einzigen Wähler. Das interessiert keinen Wähler in den Schichten, wo man bei jungen Leuten, bei Arbeitern, überall, wo man verloren hat, die lesen die Grundsatzprogramme, müssen sie auch nicht lesen. Das ist etwas für Parteien und für Parteimitglieder. Und die müssen insgesamt das Gefühl haben, setzt sich da jemand ein für mich oder nicht? Und das Gefühl haben die bei der SPD im Augenblick nicht.
Letzter kleiner Nachklapp noch zu den Erkenntnissen von der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Einmal, das hatten wir schon in Baden-Württemberg, die offizielle Aussage, aber hier nochmal bestätigt. Die FDP ist zumindest vorübergehend Geschichte. Sie spielt auch in Rheinland-Pfalz keine Rolle mehr. 2, also kommt auf jeden Fall nicht in den neuen Landtag rein. Das kann man schon sagen. Zur Erinnerung, sie saß ja zuletzt mit einer Regierung, es war eine Ampelkoalition. Also das ist vorbei. Und die AfD, deutliche Zugewinne von rund 12%, wird am Ende bei rund 20% landen. Also auch das ist ja auch noch eine weitere Aussage, die man mit ablesen kann.
Das ist ein Trend, den wir in Baden-Württemberg schon gesehen haben. Hier lässt uns natürlich mit viel Sorge auf die kommenden Wahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr blicken. In Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg gibt es ein Resultat, das gemeinsam ist. Man hat sich für die Mitte entschieden. Das heißt, die Menschen dort sagen, okay, es sind schwere Zeiten, außenpolitisch, innenpolitisch, die Arbeitsplätze, vor allem in der Automobilindustrie, aber auch in Chemie, in vielen Bereichen, im Augenblick schwer unter Druck. Mit wem können wir die Zukunft am besten meistern? Und dann kommen sie wieder auf bewährte Überlegungen zurück, wie es halt in der alten Bundesrepublik schon funktioniert hat. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich in Rheinland-Pfalz eine große Koalition haben. Das mag jetzt für viele, die gerne Aufregung haben und die gerne, schärfere Konturen der Parteien haben, nicht gerade die Entwicklung sein, aber ich glaube schon, für dieses Land ist es gut. Das ist etwas, was im Westen verankert ist und dort auch dann gelebt wird. Im Osten habe ich die Befürchtung, wenn ich jetzt nach Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern schaue, man wird Abenteuer wählen und dann fragt man sich, ja, kann man eine Partei in der Situation wählen, die zum Beispiel aus der Europäischen Union austreten will, die andere Dinge machen will, wo man sagt, mit Putin sich ein bisschen kuscheln will. Also das ist etwas, wo ich sage, Leute, passt auf, ihr entscheidet selbst eure Zukunft und das sieht im Augenblick ziemlich düster aus.
Wir werden auch dann, wenn es soweit ist, natürlich darüber sprechen. Jetzt reden wir über ein anderes Thema, was uns auch jetzt seit mindestens 2 Wochen beschäftigt, der Krieg im Iran. Und die Frage ist da eine neue Eskalation erreicht? Zur Erinnerung, bis morgen läuft ein Ultimatum, was der US-Präsident Donald Trump gestellt hat dem Iran. Es geht um die Meeresenge, um die Straße von Hormuz. Da muss man lang, wenn man Öl liefert und momentan ja wird das blockiert. Und Trump hat sinngemäß gesagt, na, wenn das so weitergeht und weiter blockiert wird, dann wird er alle Energieanlagen im Iran zerstören. Und der Iran hat dann in Form der jetzigen Regierung klar gesagt, naja gut, dann werden wir das eben ganz schließen, da wird es nicht drauf einlassen. Also wie sehen Sie das? Das ist doch schon auch ein Tanz auf dem Vulkan, was hier stattfindet. Der Iran zeigt sich ja offenkundig bislang nicht sehr beeindruckt.
Es erinnert mich ein bisschen an die Situation, als die Russen in Afghanistan einmarschiert sind. Im Nachhinein haben wir einen Teil der Dokumente lesen können. Damals war das alles unter Verschluss. Aber da haben gerade die Militärs gesagt, mach das bitte nicht. Wir wissen nicht, wie dieses Abenteuer endet. Das haben Politiker entschieden, sagen, ja, das machen wir. Wir sind groß, stark und dieses kleine Land. Also es war dann eine fürchterliche Niederlage für die Sowjetunion und dann später für Gorbatschow. Der hatte das ja auch mit auszutragen gehabt. In Amerika ist es im Augenblick nicht viel anders, habe ich das Gefühl. Die Militärs haben gesagt, das mit der Straße vom Hormuz, das wird ein Problem für uns alle werden. Darüber hat sich Trump einfach hinweggesetzt. Er hatte keinen Plan und keine Idee dafür. Und nun passiert genau das, was zu befürchten war, dass die Weltwirtschaft leidet unter der ganzen Geschichte. Und auch Trump immer mehr unter Druck gerät im eigenen Land, weil die Preise nach oben gehen, vor allem auch die Spritpreise. So, jetzt versucht er natürlich nach außen hin den großen Max zu geben. Die Zerstörung der Energieanlagen ist ja ähnlich wie bei Putin, der ja auch das mehr aus Verzweiflung tut, weil er mit seinen Plänen eines Blitzkrieges nicht durchgekommen ist und Donald Trump dachte auch, das geht alles so leicht wie in Venezuela, nur ist Iran ein anderes Kaliber. Dazu kommt noch, wir haben ja am Wochenende auch Nachrichten gehabt, dass die wirklich ballistische Raketen losgeschossen haben, die inzwischen von der Weite her bis Diego Garcia, also einer Insel im Indischen Ozean, auf der die Briten einen Stützpunkt unterhalten, auf dem die amerikanischen Flugzeuge landen und nachgetankt werden. Das heißt, die Raketen fliegen, die die Iraner haben, bis, wenn man das umrechnet, bis Berlin und bis London und bis Paris. Das heißt also, die Sache ist viel gefährlicher, als wir es uns vielleicht vorstellen, weil wir denken, naja, da hinten die Amerikaner, die machen das und irgendwie wird sich das schon wieder beruhigen. Nein, die weitere Eskalation kann nicht in unserem Interesse sein. Es fehlt nach wie vor eine vernünftige Idee bei Herrn Trump und seinen Beratern. Wie kommt man aus diesem Konflikt raus? Wie kann man das Ganze zum Sieg erklären? Denn sehr glaubwürdig klingt das alles im Augenblick nicht.
Die berühmte Exit-Strategie, aber ehrlich gesagt in den letzten Jahren, wir denken an den Irak, wir denken auch eben an Afghanistan, so richtig gelungen war das ja nie. Und Vietnam, um mal historisch zu werden, haben wir ja auch beschrieben. Da waren am Ende die Hubschrauber auf dem Dach, die dann ganz schnell ausgeflogen wurden, die letzten Amerikaner.
Sicher, wir wissen ja, Venezuela hat höchstwahrscheinlich bei dem amerikanischen Präsidenten den Effekt gehabt, dass er sagt, naja, das kann ich jetzt alles nur nebenbei machen. Er ist ja schon dabei, auch Kuba unter Umständen militärisch festzusetzen. Man hat ja schon durch die Blockade der Energie und das Ganze die Lebensbedingungen dort sehr erschwert. Da ist schon wieder der nächste Konflikt, den man sich herausholt. Und ich glaube, gerade Lateinamerika wird auf so eine Geschichte nicht so einfach reagieren wie bei Venezuela. Das heißt also, ja, wir leben in einer sehr unruhigen Zeit und wir haben einen ja doch sehr unberechenbaren Präsidenten in Amerika, der zusätzlich zu den schweren Konflikten, die wir haben, neue dazu bringt. Man muss ja sehen, die Entwicklung in der Ukraine, gerade auch angesichts dessen, dass Putin wieder Geld in die Hand bekommt, wieder die Möglichkeit hat, militärisch Druck auszuüben und die Tatsache, dass die Amerikaner abgelenkt sind im Iran, natürlich nutzt, um möglicherweise vollendete Tatsachen zu schaffen. Das heißt, auch da sind wir alle gemeinsam stärker unter Druck, als es vorher dabei gewesen ist.
Und Sie haben uns gerade daran erinnert, Herr Lochthofen, dass der Iran nicht der einzige Konflikt ist. Da war ja noch was. Da gab es oder gibt es den Krieg in der Ukraine. Und auch da kann man nur feststellen, es ist immer ein Problem, wenn es nicht nur einen wirklichen Plan und eine Exit-Strategie dann fehlt, sondern wenn eben auch bestimmte Parteien nicht zusammenstehen. Ich nehme jetzt mal Europa oder die EU als Einheit, die nicht wirklich da ist. Man hat es jüngst wieder gesehen beim EU-Gipfel in Brüssel, dass da Viktor Orban, Regierungschef von Ungarn, der demnächst übrigens zu einer Wahl steht, im April wird in Ungarn gewählt, dass der immer wieder ausschert und sagt, naja, also er stimmt bei der aktuellen Finanzierungshilfe für die Ukraine nicht zu, es sei denn, er darf Öl importieren aus der russischen Druzhba-Pipeline. Nun, wenn ich das schon so nacherzähle, dann muss man nicht viel Weisheit haben, um den Begriff der Erpressung, der da auch schon in dem Zusammenhang gefallen ist, zu verwenden. Was passiert hier gerade? Und Sie haben es eben auch oder haben das als Vorschlag mit formuliert. Warum wird eigentlich Orban nicht irgendwann wirklich mal der Stuhl vor die Tür gesetzt?
Naja, in den russischen Zeitungen schreibt man sogar, dass man Orban vorgeschlagen hat, dass der russische Geheimdienst ein Attentat auf ihn vortäuscht, weil er im Augenblick sozusagen, wenn man die Umfragen nehmen kann und als Basis nimmt, in Ungarn mit dem Rücken zur Wand steht. Das heißt, dass er erstmalig in Gefahr ist, die Macht zu verlieren. Das heißt, die Russen haben gesagt, komm, wir machen so eine Art Anschlag, das erzeugt dann immer Solidaritätsgefühle oder was auch immer. Das heißt, selbst so weit gehen die Überlegungen in so einer Situation. Also das heißt, der Mann kämpft um sein politisches Überleben, da ist ihm die Europäische Union völlig egal. Er hat ja eigentlich der Sache zugestimmt. Das ist ja nicht so, dass er, nicht schon dazu befragt worden sei und zugestimmt hat, sondern er hat einfach gesagt, jetzt mache ich das einfach nicht. Und wenn man solche Kantonisten in der eigenen Reihen hat, ich glaube, wir müssen langsam auch mal zu dem Gedanken kommen, wie man jemanden aus der Europäischen Union raussetzt, wenn er nicht in der Lage ist, das Mindestmaß an Gemeinsamkeiten aufzubringen. Das wäre auch sehr heilsam für Tschechien, für die Slowakei. Wir haben historisch natürlich eine große Verpflichtung gegenüber Ungarn, aber das war nicht Orban, das waren andere Leute, die damals die Grenzen geöffnet haben und mit dazu beigetragen haben, dass es vor über 35 Jahren zum Mauerfall kam. Das heißt also, da müssen wir auch nicht zu zimperlich sein. Ich glaube, aus Deutschland kann das nicht kommen, aus Frankreich kann das nicht kommen, aber eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union, kleinere Länder, die sagen, das geht so nicht, Herr Orban, dann treten Sie mit Ihren Ungarn raus und wir brauchen Sie dann nicht mehr. Das muss auch mal klar ausgesprochen werden. Die haben noch Angst davor, aber ich würde es machen.
Ja, und vielleicht auch insofern ist natürlich dann indirekt so ein bisschen unter Druck setzen, weil es gibt ja auch noch die ungarische Bevölkerung und die hat ja, am 12. April sind die Wahlen in Ungarn, die hat ja die Möglichkeit auch eben dann den anderen Kandidaten zu wählen, der dann eben mehr pro Europa ist. Also auch da kann man ja sehen, wie die Ungarn diesbezüglich
sind. Ja, man muss bis zuletzt natürlich immer schauen, was sind Umfragen, was sind Realitäten. Also erst wenn die Wahl verloren ist, ist sie verloren. Ja, das heißt also, ich würde mich auf die Umfragen allein nicht verlassen. Man muss natürlich auch da sagen, wenn du mit diesen Erpressungsmitteln arbeitest, und das ist eindeutig der Fall, er kann auch Öl aus anderen Quellen, also auch aus der EU herausbekommen, das ist auch möglich, er will das nur nicht, er will natürlich auch bezogen auf Putin eine Sonderstellung haben, das heißt, an dieser Stelle muss man sagen, bis dahin und nicht weiter, und wenn ihr nicht bereit seid, da vernünftig zu sein, dann müsst ihr es alleine weitermachen, dann müsst ihr eben aus der Europäischen Union austreten, mit allen Folgen, die auch wirtschaftlich und in jeder Hinsicht finanziell damit zusammenhängen. Ich glaube, das sollte man schon mal tun.
Und wir ergänzen an der Stelle, Sie haben vollkommen recht, Umfragen weiß man nicht, gerade Wochen vorher, aber der Herausforderer für Viktor Orban, Peter Magyar, 45 Jahre alt, liegt aktuell wohl etwa 9 Prozentpunkte vorn. Vorsicht, muss man da immer sagen, am 12. April sind wir schlauer, weil das wird sich auch interessant, vielleicht wird der Viktor Orban einfach abgelöst.
Schauen Sie, nach Baden-Württemberg, wer hätte gedacht, dass die Grünen am Ende beim Fotofinish doch von sind, ja. Das heißt also, das hätte man wirklich nicht ahnen können, denn das Grünen-Bashing seit anderthalb Jahren ist so stark, dass die sich freuen in Rheinland-Pfalz, wenn sie nur 1% verloren haben und wenn sie in die Opposition gehen. Obwohl die Themen, die sie betreffen, zum Beispiel Energie, Zukunft, es ist doch wirklich bekloppt, auf Gas und Öl zu setzen, wo wir doch sehen, wie stark wir da politisch von allen sozusagen erpressbar werden. Auch bei Atomenergie ist ja nichts anderes. Die Grundlage dessen liefert entweder Russland oder andere, zum Teil Amerika. Das heißt, auch da sind wir erpressbar. Das heißt, wir müssen das tun, was vernünftig ist, auf Alternativen setzen, die hier auch möglich sind und die sich auch gut entwickelt haben. Aber das dauert erstmal ein Stück. Da gibt es ja immer so eine Phase, wo erstmal keiner ein Brotstück nimmt von den Grünen. Ich vermute mal, die kommen wieder.
Wir gucken mal, und auf unserem Zettel steht hier noch, wir wollen noch über, wie hieß er doch gleich, der aktuelle Kulturstaatsminister, Wolfram Weimar reden. Jüngst wurde er erst ausgepfiffen bei der Leipziger Buchmesse, die ja jetzt auch zu Ende gegangen ist. Und jetzt macht er sich zu uns bei einigen nicht so beliebt, weil er den Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek, unter anderem in Leipzig beheimatet, nun in Frage stellt, wobei das so ein bisschen so ein Hin- und Hergeeiere ist. Also er hat gesagt, er will es nicht finanzieren. Jetzt heißt es nun plötzlich, dass er zumindest in die aktuellen Haushaltsverhandlungen es mit einbringen will. Aber auch hier gilt ja, das war doch schon eigentlich beschlossen, dass er das jetzt plötzlich macht. Also diese Aussage, was soll das, ist die Frage, die ich mir stelle, die ich aber auch Ihnen stelle. Und mich frage, haben Sie sich das auch gefragt?
Ja, ich finde, er hat eine merkwürdige Woche hingesetzt. Ich habe überhaupt, seitdem er im Amt ist, nichts ja wirklich Positives gehört von dem, was er macht. Sondern in der Regel entsteht sozusagen Konflikte da, wo sie normalerweise nie da waren. Und das mit der Deutschen Bibliothek in Leipzig. Ich bin ja jemand, wie viele andere auch, aus Thüringen heraus, der in Leipzig studiert hat. Zu DDR-Zeiten war das sozusagen ein sehr starker Bezug von hier aus. Es gibt sicherlich auch unter unseren Zuhörern auch einige, die in Leipzig studiert haben. Und für mich war immer der Umstand, selbst zu DDR-Zeiten, dass die Deutsche Bibliothek auch alle Bücher hat, die im Westen erschienen sind, fand ich immer irgendwie bei all dem Gegensätzen, die es gab, und bei all der Verachtung, die man sich gegenseitig gebracht hat, fand ich das immer toll, dass das sozusagen diese Tradition beibehalten wird. Dass jetzt in einer Zeit, wo wir auch wissen, dass das Digitale im Vormarsch ist, aber sozusagen die alte Kulturpraxis des Buchlesens auf keinen Fall aufgegeben werden sollte, weil es gibt viele Gründe, warum Bücher gut sind, warum sie auch weiter gelesen werden müssen. Das zeigt ja auch das große Interesse, die Buchmesse in Leipzig, dass jemand dann da die Axt ansetzt an einer Stelle und diese Tradition unterbrechen müsste. Heute unter unseren Bedingungen, die Gesellschaft ist so reich wie nie, ich finde das irgendwie erbärmlich, und insofern sage ich mal, finde ich das ein richtiges Thema. Ich hoffe, wenn der das wirklich macht oder nur halbherzig macht und das Ganze doch zum Scheitern kommt, da muss man wirklich die Frage, ob der überhaupt geeignet ist, an dieser Stelle ja mit aller Ernsthaftigkeit stellen.
Dass es Protest gibt in Form an seiner Person, das zeigt ja im Grunde auch schon was für eine gute Nachricht, dass sozusagen die Leute das nicht einfach hinnehmen. Aber haben Sie noch eine weitere gute Nachricht am Ende unseres Gesprächs?
Na, ich würde die schon auch ganz gut nehmen. Das heißt also, dass das im Leipziger Gewandhaus bei der Eröffnung der Buchmesse Buhrufe waren und gepfiffen worden ist. Das heißt, an einer Stelle, wo man normalerweise miteinander sich freut und feiert, dass so viele Menschen sich noch für Bücher interessieren, dass da sozusagen dieser Unmut sich geäußert hat. Ich finde das schon seitens der Zivilgesellschaft sehr gut, aber dann, Sie sind ja als Rot-Weiß-Fan bestimmt begeistert, dass Rot-Weiß wieder mal was gewonnen hat. Also es gibt schon immer durchaus, wenn man es will, auch gute Nachrichten. Ich glaube, im Augenblick kann man gar nicht hoch genug schätzen, dass die Wirtschaftslage bei aller sozusagen Ernsthaftigkeit der Entwicklung in Ostdeutschland nicht ganz so stark geprägt ist vom Weltmarkt und dadurch wir etwas besser bis jetzt durch die Krise kommen, als zum Beispiel eben die großen Wirtschaftszentren in Deutschland. Das ist erstmal etwas, was viele sagen, naja, das ist halt so, weil wir eben halt nicht so viele große Unternehmen haben, weil wir nicht so viel Export haben, weil wir viel mehr auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt liefern. Ja, aber insgesamt ist diese Struktur doch durchaus ganz schön belastbar. Insofern, sage ich mal, hätte man es ja auch anders erwarten können, dass wir erst recht, wenn draußen irgendjemand einen Schnupfen hat, dass wir eine Lungenentzündung kriegen. Das ist nicht der Fall und das finde ich schon eine gute Nachricht.
Herr Lochthofen, und wir gucken mal, ob sich weitere gute Nachrichten im Verlauf der Woche ansammeln. Nächsten Montag gibt es den nächsten Espresso-Plausch. Kommen Sie gut durch die Woche.
Ich bedanke mich und hoffe, dass das Thema Iran irgendwann mal aus den Nachrichten wieder verschwindet. Tschüss.
Tschüss.